Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe heute fast wie üblich mein Narbonne-Trikot an. Nicht nur aus reiner Fanperspektive, sondern heute auch aus einem, in Anführungszeichen, ganz besonderen Grund, aber aus einem schönen Grund. Denn Oskar, ich konnte endlich dich davon überzeugen, wie toll diese Orte, dieser Verein sind. Hoffe ich zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja die Woche im Trainingslager verbracht. Sollte ein Stade du Soleil werden. Die Sonne haben wir nicht gefunden, haben vergebens gesucht. Schön war es trotzdem, denn wir waren untergebracht. Marc, du hattest den Namen des Hotels so schön geschrieben. Wie spricht man das nochmal genau aus?
Vitali?
Richtig. Ein wirklich malerisch gelegenes Weinchateau inmitten, von Weinreben. Wenn man dann da durchläuft, sieht man das Meer, Fünf-Sterne-Hotel, was also wirklich top ist. Also du bist in der Sauna und guckst aufs Meer, über die Weinreben. Es ist wirklich unglaublich. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Rugby gespielt und wir haben auch gut gegessen und die Stadt kennengelernt. Es war also wirklich, es war ein tolles Trainingslager. Auch weil wir natürlich viel gearbeitet haben, gut gearbeitet haben und in Narbonne ja auch Bedingungen vorgefunden haben, die wirklich gut waren für einen Drittligisten. Also wir sind zwar angekommen und da war der Rasen noch nicht gemäht und der Rasen war also wirklich so, wenn du hinfällst, dann wurde man so vom Gras abgefangen, weil der also wirklich bestimmte 20 Zentimeter war. Da hat dann aber Christoph dann erwürgt, dass also dann doch da mal jemand kommt und hier den Rasen mäht. Und als das dann gemacht war, haben wir wirklich top trainiert. Waren in der Nähe des, waren auf dem Narbonne-Trainingsgelände. Wobei, ich glaube, Marc, du wirst es besser wissen, das Trainingsgelände ist eigentlich nur ein Sportpark, auf dem auch alle anderen sich so bewegen dürfen, denn wir haben nämlich immer die Yoga-Muttis am Morgen gesehen und da haben wir uns gedacht, das sind jetzt keine Rugby-Spieler.
Nee, das ist technisch gesehen ein öffentlicher Park und du hast im Stadion selbst hast auch eine ganze Menge Vereine, die da sitzen, unter anderem der Skiverein der Stadt sitzt in dem Stadion, was man natürlich an der Mittelmeerküste immer so hat, ne? Und die Leichtathleten und der American Football Verein hat hinten auch noch irgendwie eine Fläche, aber das ist dann quasi hinten da, das ist dann schon kein echter Sportplatz mehr, sondern Wiese. Und ansonsten ist das technisch gesehen öffentlicher Park. Das Bistro, weiß ich gar nicht, ob das mittlerweile auch unter der Woche auf hat, aber ja, das ist ein öffentlicher Park quasi. Auch der einzige wirkliche Park der Stadt, wenn wir ehrlich sind.
Ja, eine Stadt, die sonst wirklich schön ist. Wir haben aber halt nicht in der Stadt gelebt, sondern wir haben immer mit dem Bus sozusagen morgens zum Trainingsgelände gefahren, dann wieder zurück, Mittag gegessen und dann wieder zum Trainingsgelände gefahren. Das Muskeltraining haben wir gemacht in den Katakomben oder Trainingsmöglichkeiten von Narbonne. Die haben sich wahrscheinlich, seitdem du da gearbeitet hast, nicht groß verändert.
Krass.
Denn,
also das war ja, war ja tatsächlich so ein bisschen das Problem, auch vielleicht kurz reingeworfen, Rocky Elsam wurde Freitag Nachmittag das zweite Mal auch in der zweiten Verhandlungsrunde verurteilt, aber das war ja tatsächlich das Problem, dass wir lange lobbyiert haben, dass der Kraftraum gemacht wird und das ist nie passiert und kaum war Rocky Elsam weg, hat die Stadt gesagt, okay, dann stecken wir jetzt hier 300.000 Euro rein.
Weil der Kraftraum ist nämlich wirklich gut, aber ich habe das Gefühl, der ist mindestens so alt wie ich, obwohl er sehr gut ist. Ich meine, eine Stange kann man ja auch hochdrücken, wenn sie ein bisschen verrostet ist. Und es waren auch so manche Gewichte, das waren dann 40 Kilo, 50 Kilo, aber da war schon ein bisschen was abgeknabbert oder vom Rost runtergefallen, da haben wir nur noch 45. Aber sehr authentisch, man konnte gut trainieren.
Ja, also ja, er ist in die Jahre gekommen, aber er hat zumindest mal ein paar Kleckse Farbe gekriegt. Und das ist ja auch schon mal ganz, ganz schön. Der hat tatsächlich das Grünflächenamt, der Mann, der im Stadion die Bäume gießt, ist Franck Tonnerre. Knapp 75 Länderspiele für Frankreich als Tighthead Prop. Das Stadion und die Stadt haben ihre Rugby-Historie sich schon sehr, sehr einverleibt. L'Hospitalet ist wenn ihr das Geld habt, und das ist wirklich eine große Frage, wenn ihr das habt, dann lohnt sich das schon wirklich. Vom Time Magazine vor ein paar Jahren zu dem Weingut der Welt oder zum besten Weingut der Welt gekürt. Schon echt gut. Und Gérard Bertrand hat auch seine ganze Karriere in Narbonne gespielt. kann man menschlich ein bisschen streiten, aber ist schon echt fantastisch. Und ihr wart ja auf dem Hauptplatz und auf dem Nebenplatz, ne? Habe ich gesehen, mit der blauen Laufbahn auch noch.
Genau, da habe ich noch zwei lustige Geschichten. Du hast einmal angesprochen, Gerhard Bertrand, der war auch da und hat uns sozusagen einen Rex gehalten, einen Vortrag. Wir haben unter anderem einen Vortrag bekommen von einem Drei-Sterne-Koch, dessen Namen ich leider vergessen habe. Aber es gibt nicht so viele Drei-Sterne-Köche in Frankreich. Genau, die so ein bisschen inspirierend von ihrem Leben eigentlich auch ihrem Erfolg erzählt haben. Das war wirklich interessant, weil ich meine, dieser Gerhard Bertrand hat ja wirklich ein Wein-Imperium da aufgebaut bei euch.
Ja.
Und eigentlich mit dieser Idee, nicht konkurrieren zu wollen mit spanischem, portugiesischem Wein, zum billigen Wein, sondern wirklich eine Marke aufzubauen. Und das hat er geschafft, denn ja, die Weine sind erstens, ist alles nach Alnatura-Standard da gemacht. Zweitens wird es in aller Welt gekauft. Und drittens, glaube ich, meinte er 200 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Da muss man sich auch nicht verstecken, das ist eine ordentliche Nummer. Da wird sicherlich auch das ein oder andere Centchen hängen bleiben, um dann vielleicht auch mal so einen Aufenthalt einer Rugby-Mannschaft zu subventionieren. Denn das Hotel war wirklich top, hat, glaube ich, auch einen Michelin-Stern für Nachhaltigkeit. Also ich habe auch mal nachgeschaut, Zimmer zwischen 400 und 500 Euro die Nacht, und da hast du noch nichts gegessen. Dementsprechend, wer wirklich die Kohle hat und was Besonderes erleben will, dem sei das ans Herz gelegt. Allen anderen gibt auch bestimmt andere schöne Orte, ein bisschen günstiger zu haben sind.
Wenn es im Großraum Narbonne eine Sache oder an einer Sache nicht mangelt, dann sind es Weingüter. Also das muss man schon in Ferne sagen, da gibt es eine ganze Menge. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich von der kulturellen Seite nicht ganz so viel mitbekommen, aber die Stadt hat viel gemacht mit den ganzen Ausgrabungen von den ganzen alten römischen Tempeln, und was sie da alles gefunden haben, das haben sie echt gut aufbereitet, und das ist schon echt ein spannender Ort. Und man kann sehr viel schönen Rugby gucken, nicht nur in Narbonne selbst, sondern auch sehr hochwertigen und hochklassigen Rugby in den umliegenden Dörfern. Da wird man also fast jeden Tag die Woche, naja, das Wochenende ist durchaus verwöhnt. Und apropos verwöhnen, ihr habt wahrscheinlich auch das bekannteste Steak Südfrankreichs gegessen in den Markthallen bei
Bebel. Ja, auf jeden Fall. Wir waren da am Mittwoch. Das war auch so eine krasse Nummer. Wir sind mit unserem Spielerbus, also wir sind wirklich mit der Police Municipal bis vor den Eingang vorgefahren mit zwei Bussen. Haben wir uns da vorgestellt. Habe ich auch noch nie erlebt. Es ist aber so, dass es, glaube ich, keine Saison war. Also es waren jetzt keine Touristen da. Dementsprechend war die Markthalle gefühlt auch nur für uns geöffnet gewesen. Und mich haben also zweierlei Dinge überrascht. Erstens hast du in dieser Markthalle bestimmt gefühlt 6 oder 7 Fleischereien. Und was ich schon mal komisch fand, weil eigentlich reicht ja eine, die kann ja alles anbieten, aber nein, falsch gedacht, denn es gibt eine Fleischerei, die macht irgendwie nur Pferdefleisch, die nächste kümmert sich nur um alles, was mit Lämmern zu tun hat, etc. Und dazwischen eben Bebel, der mit seinem Megafon dann eben ansagt, ich brauche zweimal dies, zweimal jenes und noch einmal hier 130 Gramm Pferdefleisch. Vom Konzept auf jeden Fall neu gewesen. Man muss sagen, dass das Steak war wirklich sehr gut, das Entrecote, das war wirklich, wirklich gut. Auch interessant, nur Bargeldzahlung, keine Kartenzahlung. Es ist ja in Frankreich auch eher nicht so. Dementsprechend glaube ich, dass auch ihm wird es gut gehen, und der Laden war lecker, war bombenvoll. Und man hat wirklich gut gegessen. Ich weiß nicht, du warst sicherlich auch schon mal da, oder?
Ja, zwangsläufig. Gut, das kannst du über sehr viele Familien in der Region sagen, aber ich meine, sie haben in drei Generationen von Narbonne gespielt, sein Sohn ist aktuell Kapitän. Er hat selbst ja noch ein zweites Restaurant, Montpellier, das ist aber ein klassisches Restaurant, war zwischenzeitlich ja auch Präsident des Socios und war danach dann quasi vor den aktuellen, die jetzt da sind, war er zusammen mit anderen der Investor und Eigentümer und Co-Präsident und davor auch mal kurz. Das sind ja die Schlüsselspieler quasi, die so um den Verein rumkreisen. Ja, aber zählt halt auch zu den Familien, die sich um den Verein wirklich verdient gemacht haben. Das muss man ja auch in aller Fairness irgendwo hervorheben. Und man kann da schon echt gut essen. Also das Fleisch ist frisch und echt gut. Und gut, essen nicht alle. Aber ich finde es halt, ich bin wirklich gerne in den Hallen gegessen, weil es war halt wirklich so dieses, du bist halt reingekommen und
willst du einmal das Konzept für die Leute erklären, die noch nie in Frankreich waren, weil das Konzept, wenn man mich so fragt, gibt es ja in Deutschland gar nicht, weil in Deutschland kennt man ja eher so Food Courts, aber das ist ja mehr so, man geht einkaufen, oder? Vom Konzept her, ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest.
Naja, es ist halt wirklich eine Markthalle, ne? Also du hast die Leute, die dort ihre lokalen Produkte verkaufen, viel Fleisch und Fisch natürlich, aber auch Gewürze, also vor allem Kräuter, einige Bars sind da mit drin, eine Pizzeria, Bäckereien, also frisches Brot und Käse. Tatsächlich vor 2 Jahren als schönste Markthalle Frankreichs ausgezeichnet. Und ja, es ist, du hast da einige Restaurants drin und du kriegst halt, den meisten ist es so, du bringst quasi dein Hauptgericht, dein Fleisch bringst du selber mit und du zahlst halt, die braten dir das halt und das zahlst du auch nicht, du zahlst halt für Beilagen und Getränke. Und ich find's wirklich, also ich bin immer, ich gehe auch immer noch gern hin, auch wenn es nicht mehr ganz so ist wie früher, aber man geht halt hin und mittags so zwischen 12 und 13 Uhr ist gefühlt die ganze Stadt da.
Es ist echt so voll, das haben wir uns nämlich gefragt, weil wir waren, wie gesagt, irgendwie an einem Mittwochmittag da und da war es jetzt nicht so voll und viele Geschäfte haben auch gar nicht erst geöffnet.
Ja, es ist jetzt auch Nebensaison, aber doch, in den meisten Tagen ist es schon wirklich, wirklich voll und du kommst, gehst halt rein und du setzt dich hin und du isst und als ich noch beim Verein gearbeitet habe, war es dann immer ganz schön, weil dann irgendwo die ganzen Alten dann kamen und haben dir noch ein Stück Kuchen hingestellt und haben sich damit irgendwo die neuesten Transfergerüchte erkauft. Und das war dann aber eigentlich immer ganz schön, weil es halt wirklich einfach so dieses, die Stadt kommt zusammen und isst und redet. Und da wird halt, ja, wird halt über alles geredet, was die Stadt so bewegt. Und das war in den meisten Fällen der Verein, weil der Verein sehr bewegt war. Aber ja, das ist schon so eine Sache, die, gut, jetzt ist Narbonne natürlich ein deutlich kleinerer Ort, als es Berlin ist. Ne? Muss man ja vielleicht in Fairness auch sagen. Aber es war halt so eine Sache, die ich hier aus, leicht, kannte ich halt so von hier nicht. Und vielleicht ist das in den umliegenden Dörfern hier genauso. Aber das war, fand ich schon sehr besonders und es ist halt auch, überall hängen die Rugby-Trikots, überall hängen die Narbonne-Wimpel. Knapp die Hälfte der Läden da drin sind Sponsoren. Und das ist dann schon, ja, kein Narbonne, weil worum dreht sich das Leben in der Stadt? Essen und Rugby.
Essen und Rugby. Ich glaube, wer ein bisschen zu viel, ja, nicht gegessen hat, vielleicht eher Wein getrunken hat, ist hier euer Super-Supporter. Wie heißt der nochmal? Da, dieser Alte, der.
Ja,
der hat ja ein bisschen der kann sich schwer artikulieren, oder? Gelegentlich.
Ja, also man muss natürlich in Fairness auch sagen, dass der jetzt mittlerweile bestimmt Mitte, Ende 80 ist.
Ja, okay, weil der war nämlich bei uns beim Training und hat ordentlich rumgepöbelt. Ich weiß nicht, ob Narbonne jemals gegen Clermont gespielt hat. Das hat sich auf jeden Fall so angehört, als hätten sie uns irgendwann mal vor 100 Jahren geschlagen, denn er musste das die ganze Zeit brüllen. Also ja, es war wirklich nervig. Wir wollten einfach nur trainieren und da kommt dieser Typ da angeatzt und fängt einfach so zu schreien an. So, ich kann es gar nicht nachmachen an diesem Akzent, den die da haben. Es war wirklich komisch. Man wusste nicht, ob man lachen soll oder weinen soll und irgendwann ist er dann abgezogen, als keiner mehr reagiert hat. Aber es war schon komisch. Und als dann auch noch irgendwelche älteren Damen bei einer Trainingsunterbrechung das Spielfeld betreten haben, um Fotos mit Christoph zu machen, also dann war sowieso alles vorbei. Also das haben wir noch nie gesehen, sowas. Die Frauen wurden dann auch also nett des Feldes verwiesen.
Es sagt halt auch einiges über die Altersklasse der Stadt aus, dass die Person, mit der Menschen Bilder machen, euer Trainer ist. ja, man muss natürlich bei es ist eine alternde Stadt, wie viele andere Städte auch. Und ich meine, er ist Mitte 80. Er hat nicht viel außer diesem Verein. Das ist positiv wie negativ, ne? Aber ja, siehste, 1936. Ich wusste, es kann nur einer von zwei Titeln gewesen sein. 1936, 6-3 in Toulouse vor 25.000 Menschen.
Hat sich anscheinend in sein Gehirn eingebrannt, denn er wollte uns partout nicht trainieren lassen. Er musste also von der Seitenlinie die ganze Zeit Kommentare geben, bis sie wirklich alle schnurstracks ignoriert haben. Das war am letzten Tag, ja, glaube ich. Das war ein hartes Ding. Haben wir noch nie gesehen, sowas. Das war eine Nummer.
Beste Vorbereitung auf Auswärtsspiele, die man haben kann.
Allerdings.
Ja, aber ich freue mich zumindest, dass du eine schöne Zeit hattest. Nicht, dass du jetzt wiedergekommen bist und sagst, Alter, was findest du an diesem Kaff? Das hätte ich sehr traurig
gefunden. Nein, große Empfehlung, also wirklich große Empfehlung. Wie gesagt, man ist nicht weit vom Meer. Man kann nach Papillon, man kann nach BC, alles in einer halben Stunde zu erreichen. Ich glaube also, wer Rugby-Urlaub machen möchte, der ist da gut aufgehoben. Wer Rugby und Wein verbinden möchte, noch umso besser. Und ein Abstecher zum Meer, zur Abkühlung, der ist dann auch drin. Und wenn man in der Nebensaison kommt, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so voll. Und man hat halt nicht die Sonne. Die haben wir vergebens gesucht.
Ja, wobei ich aus meiner persönlichen Erfahrung, wir fahren auch immer erst September, Oktober, weil vorher ist es teuer und es ist sehr, sehr voll. Das muss man halt auch sagen, es ist sehr, sehr voll. Von daher, September, Oktober habt ihr immer noch die Sonne und im Gegensatz zum Sommer könnt ihr doch tatsächlich dann Rugby gucken, weil das ist ja dann vorher auch ein bisschen schwierig. Kommt gerne im September, Oktober und Tickets für den Verein sind auch, also die Kosten halten sich echt in Grenzen. Meine Empfehlung ist allerdings, setzt euch auf die Haupttribüne, nicht auf die Gegentribüne, weil bei den Anstoßzeiten auf dem Samstagnachmittag habt ihr sonst die ganze Zeit die Sonne in den Augen. Muss auch nicht sein.
Ja, das Stadion fand ich auch interessant, weil das hat nämlich, glaube ich, keine Farbe abbekommen, denn es ist schon ein bisschen runtergerockt, wenn man das mal so sagen darf. Es ist sehr schön, es ist sehr groß, es bietet auch die Möglichkeit, nochmal mehr Sitzplätze zu bauen, wenn man irgendwann mal aufsteigt. Es gibt ja dann, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halt diese Tribüne, wenn man aus den Krafträumen rausschaut, du weißt, was ich meine, da ist noch keine Tribüne, da könnte man aber eine bauen, theoretisch.
Ja. Naja, technisch gesehen ist es eine Stehplatztribüne.
Okay.
Also das letzte Mal offen war die Stehplatztribüne, aber glaube ich, das ist vielleicht 2014 oder so. Also es ist schon echt lange her, dass diese Stehplatztribüne offen war. Das, was sie so teilweise neu gemacht haben, ist halt die Haupttribüne. Da haben die oben die Logen reingebaut.
Das ist die rechts, ne?
Also wenn du quasi aus den Kabinen rauskommst, die linke Seite, ja. Also wenn du quasi aufs Feld draufläufst, aus den Kabinen aufs Feld draufläufst, auf der linken Seite. Da haben die unten ein paar neue. Also du hast quasi diese große Haupttribüne und da haben sie davor, die ist eigentlich auch ein bisschen erhöht, wie die anderen Tribünen auch. Da haben sie aber unten so mobile Tribünen vorgestellt, dass es kontinuierlich aussieht und die haben sie neu gemacht und sie haben in der Mitte einige Reihen neu bestuhlt, aber ja, es ist insgesamt ist das Stadion schon echt runtergerockt und also es geht ein bisschen voran, also wie gesagt, die Stadt hat einiges an Geld in die Logen gesteckt, Kraftraum und Kabine haben sie neu gemacht oder naja, zumindest ein bisschen. Sie haben jetzt auch ein Partyzelt für nach den Spielen aufgemacht. Auch das ist ein Fortschritt.
Das Allerwichtigste überhaupt.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite sind es halt so Dinge, wo du denkst, okay, also hier ändert sich seit 30 Jahren nichts. Ob es nur dieser sehr, sehr schlimme Fanshop ist oder der Umstand, dass es im ganzen Stadion kaum eine Toilette gibt. Also als Mann ist es schon schwierig genug, im Stadion wie am Spieltag auf Toilette zu gehen, weil du hast zumindest ein paar offenstehende Urinale in einer Ecke und dann hast du noch zwei Toiletten, aber halt insgesamt fünf Toiletten gefühlt fürs ganze Stadion. Kein Wasser, keine Seife. Und das ist halt schon echt
urig, also, richtig urig.
Ja, also es ist halt auch einfach keine besonders einladende Stadionatmosphäre und es geht voran und es hat sich was getan in den letzten Jahren, aber weißt du, mit einer Frau kannst du da halt nicht ins Stadion gehen, weil die kann ja gar nicht auf Toilette. Und das ist halt schon irgendwie schwierig. Also,
aber wir warten ab, ob sich was tut. Ich sage immer so, wenn sich der Gérard Bertrand, dem ja der Verein jetzt gehört, glaube ich, wenn der ein bisschen sauer wird und mal ein paar Millionen München in die Hand nimmt, dann da geht da einiges. Und ich weiß nicht, ob du es geschaut hast. Ich könnte es mir aber vorstellen. Und ich glaube auch, ihr habt es alle geschaut, denn es lief ja im deutschen Fernsehen. Es war wahrscheinlich so das wichtigste Rugby-Spiel der letzten Wochen. Kommen wir zu den Six Nations, oder Marc?
Ja.
Also, ja, worum geht es? Frankreich gewinnt endlich mal wieder, nachdem Irland die letzten 2 Jahre gewonnen hat. Eine Wiedergutmachung nach der WM für dich?
Nein.
Okay.
Also, ich möchte jetzt gar nicht, soll jetzt gar nicht so hart klingen, aber so, wenn ich das auf den sozialen Medien so mitgekriegt habe und so verfolgt habe, man hat halt nicht das Gefühl, dass es eine besonders gut gespielte Six Nations waren. Also man hat so das Gefühl, ja klar, das Irland-Spiel war gut, aber ob es jetzt nur England war, wobei ich das England-Spiel auch gar nicht, naja, war schon nicht besonders berauschend. Und jetzt gegen Schottland hat man zwar am Ende dann doch deutlich gewonnen, aber so richtig überzeugend wirkte es dann doch nicht für viele. Und es war halt überschattet von rote Karte gegen Movaca oder nicht, Verletzung Dupont, das ganze Thema Jalibert. Es war halt so, also es hat in keine Euphorie ausgelöst.
Kennst du?
Weil ich
zum Beispiel im Stadion, ich fand, da sind ja die Franzosen auch eigentlich Weltmeister drin, diese Atmosphäre im Stadion, die Nationalhymne, war schon unglaublich. Also sah für mich schon ziemlich euphorisch aus. Zumindest diejenigen, also die da waren.
Also ich muss in dem Fall auch sagen, dass ich finde, dass ich glaube, für mich kein, also gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich schon denke, dass viele Six Nations Stadien, ob es nur Schottland ist, wobei Schottland vielleicht noch, aber es ist halt sehr anders, die Atmosphäre, aber das Stade de France setzt aktuell schon die Maßstäbe dafür, wie die Matchday Experience, moderne internationale Matchday Experience aussehen kann. Hat seine Vor- und Nachteile, Tickets sind dafür recht teuer, aber dazu kommen wir vielleicht dann, denke ich mal, danach noch, wie sich das vielleicht in den nächsten Jahren noch ändert. Aber doch, Stade de France ist schon aktuell der Maßstab, das Maß aller Dinge.
Was ich halt immer so schlimm finde, ist, wenn bei internationalen Spielen die Nationalhymnen von irgendeinem Sänger gesungen werden, der im schlimmsten Fall auch nicht die Sprache kann.
Ja.
Das ist einfach schlecht. In Irland war das zum Beispiel so, wo ich mich denke, Alter, im Stadion sind genug Franzosen und mit Sicherheit auch genug Iren, um Nationalhymnen zu singen. Es ist natürlich so, dass die Iren ein paar mehr Nationalhymnen singen, oder Nationalhymnen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall singen die mehr Hymnen. Da kann ich das verstehen, dass man dann den Zuschauern vielleicht nochmal eine Pause gestattet. Aber lass doch wenigstens die Franzosen ihre Nationalhymne singen, weil ich meine, wir haben es alle im Stade de France gehört, besser geht's gar nicht. Und auch die Schotten mussten sich nicht verstecken, die haben auch kräftig mitgesungen. Also es war echt ein tolles Bild.
Ich muss auch ganz offen sagen, dass ich es bei der Marseillaise sehr, sehr schwierig finde, das von einer einzelnen Person singen zu lassen. Ja, es gibt Ausnahmen, wie bei den Olympischen Spielen oder bei der Öffnungsfeier, okay, ist eine Sache. Aber es ist ja nun mal Revolutionslied. Und also das fühlt sich halt falsch an, irgendwo davon, wie dieses Lied funktioniert, das von einer einzelnen Person irgendwo singen zu lassen, die ja das dann vielleicht auch nicht mal wirklich gut macht, in vielen Fällen. Aber es ist ein Lied, das eignet sich nicht dafür, es so von den Tribünen wegzunehmen. Aber das vielleicht auch Geschmackssache, aber ja, ich bin auch überhaupt kein Fan davon, wenn das Einzelpersonen
sind. Am schlimmsten ist immer Südafrika. Also, ja. Wenn da jemand die französische Nationalhymne singen soll, das ist meistens ein Reinfall. Und das Gefühl, dass der schon 13 Bier getrunken hat, bevor er ans Mikrofon geht.
Wobei man in Fairness sagen muss, dass das üblicherweise, nicht immer, aber üblicherweise, ich habe ja eine sehr limitierte Erfahrung, was die Ausrichtung internationaler Spiele angeht. Wir hatten damals die U20 Six Nations Frankreich-Irland in der Bonne. Das ist meine gesamte Erfahrung an der Ausrichtung von Länderspielen. Aber Da war es zumindest so, dass die Person, die die irische Hymne gesungen hat, über die Botschaft bestellt wurde.
Okay.
Aber wie gesagt, sehr limitierte Erfahrung mit dem Thema.
Aber du hast es angesprochen, die U20 hat er auch gewonnen im Stade Jean Bouin in Paris. 45-40, dann vielleicht doch ein bisschen knapper, aber U20, Six Nations Sieger. Die Männer Six Nations Sieger. Dann ja auch dann bald die Frauen dran, denke ich mal.
Ja, wahrscheinlich nicht mit dem Titel, aber ja, sind dran.
Sind auch dran und also dann hat man zumindest mal Stand jetzt 2 aus 3. Könnte schlechter sein für den französischen Verband, oder?
Könnte echt schlechter sein, das ist, auch, ist gut, ist wichtig. Und auch der Titel ist letzten Endes wichtig, jetzt mal von allem anderen mal abgesehen, weil man den Trainer im Amt halten kann. Das ist wichtig, weil wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, es gibt nicht wirklich eine Alternative dazu. Und das macht es dann deutlich einfacher zu rechtfertigen. Und die andere Geschichte ist natürlich, mit dem Kader, den du in den letzten Jahren aufs Feld geschickt hast, ist es eigentlich nicht zu erklären, dass deine Clubs oder dass die französischen Clubs den Weltrugby dominieren, oder zumindest den europäischen, aber die Nationalmannschaft es nicht schafft, Titel zu gewinnen. Und das war jetzt schon eigentlich überflüssig, weil es ja eigentlich wirklich nur der zweite Titel ist, den diese Generation um Dupin, Tamar, Gramos,
na, den Grand Slam hat. Den Grand Slam vor 3 Jahren müsste es gewesen sein und jetzt der Titel, ne?
Ja. Ja, und das war's dann
am Ende. Dupin ist ja auch schon 29, ne?
Ja, und das ist nicht das. Ich meine, ich glaube, man hat schon gesehen, dass mit Gielbiaré, mit Moefana, mit Legarec vielleicht, aber dass da, und ich meine auch generell in der Hintermannschaft sehr, sehr viele
Leo Barré,
und ich meine im Sturm, meine, du kennst meine Meinung zu dem Thema Oradou Jégou, aber zumindest
Jégou hat ja also wirklich ein tolles Spiel gemacht gegen Irland, also sportlich kann man da dann erstmal nichts sagen, war schon sehr beeindruckend.
Sportlich kann man zu den beiden überhaupt nichts sagen. Ich meine, Oradou hat ja auch eine ganze Weile im Center gespielt und eine ganz gute.
Jégou, es war Jégou, der Center gespielt hat.
Ah, es war Jégou, Entschuldigung. Michael Guillard hat fantastisch gespielt, fand ich, in den letzten beiden Spielen. Der kommt schon.
Tatafu kommt nach, der soll auch ganz gut sein, habe ich mir sagen lassen.
Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, also wenn Dupont weg ist, dann hat Frankreich ein Problem, überhaupt nicht, aber. Es ist natürlich schon bis zu einem gewissen Grad eine goldene Generation, die bei jährlich ausgetragenen Wettbewerben nicht unbedingt das gezeigt hat, wozu sie in der Lage ist. Oder zumindest nicht allzu viel dafür vorweisen kann. Und daher ein wichtiger Titel auch dahingehend einfach, dass man da was rausholt. Ja. Und ich meine, man kann auch über diese ganze Showifizierung, kann man das so formulieren, dieses ganze Thema Halbzeitshow und möchte man das Ganze kommerzialisieren und, boah, ich denke, es ist ja albern, es ist Profisport, kommerziell ist es in jedem Fall, aber man hat einfach auch mit Luan eine der Allgemeinheit bekannte Person im Stadion gehabt. Ja, aber tatsächlich schon. Also die hat bei ein, zwei sehr, sehr großen Filmen mitgespielt. Oder in Frankreich sehr großen Filmen mitgespielt. Und das ist so eine Person, wo man sagt, okay, das hat jetzt vielleicht nicht die Millionen und Abermillionen an Menschen.
Ist kein Super Bowl gewesen.
Von dem Fernseher gelockt. Nein, aber es hat nochmal sicherlich einige Menschen vor die Fernsehgeräte gelockt, die sonst vielleicht nicht eingeschaltet hätten. Und das kann auch viel wert sein. Ja, das ist ja nicht alles immer schlecht. Dem anderen wird ja nichts weggenommen.
Nee, auf gar keinen Fall. Zumal, also ich bin ja der Typ, Halbzeit, in der Halbzeit mache ich das Ding aus, da interessiert mich gar nichts. Weder die Analysen noch die Werbung, das ist so mein Typ. Ja, aber klar, wenn es dafür Menschen gibt, die sich dafür begeistern lassen, warum denn nicht? Oder wie du schon richtig sagst, vom Spiel geht nichts verloren. Und besser als 15 Minuten Werbung oder eine Halbzeitanalyse von Schweinsteiger, ne? Also.
Ja, Ich habe es auch letzten Endes nicht geguckt. Also ich habe es mir der puren Neugier halber heute Morgen, also heute Sonntagmorgen, auch einmal auf YouTube angeguckt. Das hat mich jetzt nicht umgehauen, ne? Aber ist halt auch geschmacklich nicht oder vom Genre her nicht meine Musik. Aber ist doch schön. Und wenn man die Show hat, warum nicht? Ich bin ja, lass mich ja gerne von Pathos mitreißen. Also ich bin da ja sehr offen für. Und im Stadion ist es auch nochmal was anderes. Zu Hause, ja, gehe ich auch lieber in die Küche oder mach was auch immer, ne? Aber im Stadion, warum nicht? Ist doch schön.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und ansonsten einmal die große Frage, wie formuliere ich es? Verdienter Sieg in diesem Jahr?
Auf jeden Fall. Einfach vielleicht nicht wegen des Rugbys, aber ich glaube, sie waren das Team, was diesen Titelgewinn am meisten wollte, mental gesehen. Gerade nach der Verletzung von Dupont, wie man dann zurückgekommen ist, nach diesem unnötig verlorenen Spiel gegen England, einfach das Team gewesen, was mit am meisten Willen gezeigt hat, dass sie unbedingt diesen Titel wollen. Und am Ende, glaube ich, auch sehr verdient. Also Italien keine Chance, Wales zu null mit fast 50 Punkten auswärts, weg damit. Dann gegen England unglücklich verloren, nur um dann umso stärker gegen Irland zurückzukommen. Ich meine, in Dublin fast 50 Punkte. Das ist unglaublich. Und dann das letzte Spiel gewinnst du dann.
Höchste Heimniederlage für Irland seit 2013.
Das lässt sich, ne, das ist gut. So, und dann gewinnst du zu Hause mit fast 40 Punkten gegen Schottland, weil du in der zweiten Hälfte davonläufst, die Schotten nicht mehr mithalten können. Und Schottland hat ein gutes Rugby gespielt, auch taktisch gesehen. Ich fand, sie waren das Team, was Frankreich am besten verteidigt hat, einfach aus dem Grund, dass sie sehr hoch getackelt haben. Sozusagen so die Arme verteidigt haben, wenn man das so sagen möchte, mit der Idee natürlich die Offloads, die Spielgeschwindigkeit zu stoppen. Es ist ihnen wirklich gut gelungen, gerade in der ersten Halbzeit. Das ist, glaube ich, der Weg, wie man Frankreich auch schlagen wird. Das ist, glaube ich, diese Art zu verteidigen, gepaart mit hohen Bällen, wie es Südafrika gemacht hat. Aber ohne um jetzt abzuschweifen, was am Ende Schottland getötet hat, weil das die, was heißt getötet, das ist, nehme ich zurück, das ist ein bisschen übertrieben. Aber was ihn geschadet hat, war sicherlich die Disziplinlosigkeit. Der Schiedsrichter sehr gut, das auf beiden Seiten top gepfiffen, sicherlich Mwaka, da hätte man, gibt es so und so eine Meinung, aber am Ende des Tages hat er es folgerichtig in den Bunker geschickt. In den Bunker hat man eben entschieden, wie man entschieden hat. Aber die Disziplinlosigkeit, die hat dann wirklich viel gekostet für Schottland, hat sich eigene Möglichkeiten verbaut und den Franzosen eben dann auch viel Munition gegeben. Oh gut, und dann verlierst du halt im Stade de France. Gerade mit der Geschichte, wie wir sie schon erläutert haben.
Für mich sind zwei Dinge, die ich vor allem mitnehme, glaube ich, aus diesen Six Nations. Die meisten Versuche, die jemals ein Team in die Six Nations gelegt hat.
30 Stück, richtig?
Ja, also offensiv war das fantastisch. Und was mir, glaube ich, sehr im Kopf bleiben wird, ist so diese erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten gegen Irland. Also diese Defensivleistung auch auf der eigenen Linie fand ich schon echt beeindruckend. Also das hat mich. Das hat einfach, also dass sie es an beiden Enden können, einfach. Und ja, gegen England hat es an der einen oder anderen Stelle gehapert. Okay, kann passieren. Aber so diszipliniert gegen Irland verteidigen, das kann auch nicht jeder. Und muss man jetzt natürlich schauen, wie sie es im Sommer in Neuseeland machen. Vor allem natürlich auch, wie sich eine B plus 15 am Ende schlägt.
Mit Serrano und Jolly Bear dann.
Wobei ich ja, also fand es ja fast ein bisschen schade, dass Serrano nicht auf der Bank saß. Ich hätte ihn, glaube ich, fast lieber als Legarec gesehen. Was heißt fast lieber? Ich hätte ihn ehrlich gesagt lieber als Legarec gesehen, wobei ich natürlich verstehe, dass da ein gewisser Altersunterschied ist. Aber er hätte sich schon sehr verdient. Also die Saison, die er für Toulon spielt, ist schon echt stark. Natürlich auch irgendwie sagen. Apropos Toulon, hat damit nur bedingt was zu tun. Aber bevor wir vielleicht noch einen ganz kleinen Abschnitt in die Six Nations B machen, wo wir schon beim Verbandswesen sind, Stade de France, wie es da weitergeht, ist ja so ein kleines bisschen offen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, denn die finanziellen Probleme könnten durch ein Entgegenkommen der Ligue Nationale du Rugby etwas gemindert werden, denn es könnte ab diesem Jahr einen vierten Test im November geben. Wie ist das möglich? Die Ligue Nationale du Rugby, der Ligaverband, hat einen neuen Präsidenten, Yann Roubert. Jetzt dann ehemals Präsident von Lyon, vom LOU, also von Lyon Olympique Universitaire. der ja auch Eigentümer und Geschäftsführer jetzt dann auch offiziell ehemals der GL Events Group ist, die ja jetzt die Vermarktungsrechte des Stade de France hat. Entsprechend Jan Roubert natürlich als Präsident des Ligaverbandes ein gesteigertes Interesse daran, dass es einen vierten Test geben könnte, hat er jetzt im Antrittsinterview auch als Ziel ausgegeben. Hat es dich überrascht, dass Präsident von Toulouse, René Buscatel, so heftigen Gegenwind aus den Clubs gespürt hat, dass er gar nicht erst angetreten ist?
Fast überrascht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit diesen Verbandsgeschichten nicht so wirklich auseinandersetze. Dafür ist es einfach so ein bisschen zu weit weg für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einfach Vertrauen darin, dass die Menschen, die für mich auch abstimmen, die richtigen Entscheidungen treffen und dann passt das schon. Also deswegen bin ich dazu wirklich, da bin ich neutral wie die Schweiz.
Kommen wir gleich dazu, denke ich, vielleicht zumindest kurz. Allzu viel darüber, was Jan Roubert machen möchte, hat er nicht preisgegeben. Vierter Test war ein Thema. Salary Cap ist ein großes Thema. Zum einen, weil das sicherlich das ist, was Buscatel im Rahmen der ganzen Jaminet-Affäre am Ende die Stimmen gekostet hat. Jan Roubert möchte eine moderate Absenkung des Salary Caps, weil er sagt, man ist ja aktuell schon die Nummer 1 im Weltrugby. Dann, wenn wir schon ganz oben sind, dann sparen wir mehr Geld und legen es beiseite für die Zeiten, wo wir es nicht sind, was ja Sinn ergibt. Er möchte immer noch zum Antrag stellen, dass er sich als Präsident bezahlen lassen möchte, weil er sagt, er kann es sich nicht leisten, das ehrenamtlich Vollzeit zu machen. Große Frage ist dann jetzt noch, er ist angetreten als Präsident der Lyon aus dem unteren Mittelfeld der zweiten Liga zu europäischen Titeln geführt hat. Die Zweitligavereine hoffen sich natürlich mehr Unterstützung davon, dass er Präsident ist. Wir erinnern uns aber allerdings an der Stelle auch, dass sie im Komitee-Direktor, also im Aufsichtsrat, 4 Sitze im Vergleich zu den 6 der Top 14 haben. Vielleicht kurz dazu, auch das muss man schauen, ob das überhaupt in der Form so bleiben kann. Die Vertreter sind unter anderem Christian Miette von Aurillac und Jean-François Fontenot von Agen. Also mal schauen, wie es da weitergeht. Aus der Top 14 sitzen Toulon, Toulouse, Bordeaux, Pau, Clermont im Aufsichtsrat und ein Posten ist noch offen. Die anderen beiden Vertreter der Pro Ligue 2 kommen aus Oyonnax und Nevers. Dazu unter anderem Repräsentant von Proval, Malik Amadash, denke ich, der da vielleicht ein wenig auf verlorenem Posten sitzen könnte. Aber das schauen wir mal. Ja, eine Frage, die am Wochenende so ein bisschen beschäftigt hat. Es könnte ja eine Reform des Rugby Europe Super Cups geben, also dem in Anführungszeichen Vereinswettbewerb, wo ja Deutschland wahrscheinlich, die ja ohnehin schon kein Team im aktuellen haben, wahrscheinlich jede Chance auf eine zukünftige Teilnahme verlieren wird. Die Schweizer sind da ja ein bisschen besser aufgestellt. Oder ein bisschen anders aufgestellt, sagen wir es mal so rum. Die Schweiz hat ja mit der Servette Genève ein Profiteam in Frankreich und dazu eine zweite Akademie in Zürich, um quasi auch den deutschsprachigen Teil abzudecken und das dort weiterzuentwickeln, wobei, so wie ich es verstehe, Rugby in der Schweiz eher ein französischsprachiges Ding ist, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Ist das auch ein Modell, das für Deutschland funktionieren kann?
Ich glaube, ja.
Ganz provokant in den Raum geworfen.
Ja, macht gar keinen Sinn. Thema zu. Nein, auf jeden Fall. Um vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Genau darüber haben wir auch geredet. Ich mache ja mit einem anderen Kollegen auch, habe ich ja so eine Rugby-Plattform
www.rugby-news.de, wo wir eben genau solche Themen besprechen, wo wir Interviews zu machen. Und ich glaube, dass der Deutsche Verband mit seinem neuen Präsidium auch genau da dran ist, jetzt endlich strukturell was zu verändern, sei es im Breiten- oder auch im Spitzensport. Denn ja, ich glaube, wo wir jetzt stehen, da stehen wir nicht, weil die Trainer schuld sind, da stehen wir nicht, weil die Spieler schuld sind, sondern da stehen wir, weil wir eben die letzten Jahre viel verpasst haben. Also ich glaube, 2016 hat Deutschland Portugal noch geschlagen und dazwischen und jetzt, das sind jetzt 9 Jahre, sind eben andere Länder, haben sich weiterentwickelt und ich glaube, Deutschland ist im besten Fall im 15er Rugby im besten Fall auf der Stelle geblieben, im schlechtesten Fall hat man sich sogar verschlechtert. Ich will das nicht genau bewerten. Fakt ist, der Verband muss jetzt einen Weg finden, wie man wieder auf die richtige Spur kommt, wie man es wieder schafft, international zumindest in den Six Nations B konkurrenzfähig zu werden. Ich glaube, eine Heimniederlage gegen Schweiz, die tut uns allen weh, die mit dem deutschen Rugby irgendwie verbunden sind. Aber wenn ich das noch einfügen darf, ich glaube, bringt jetzt nichts, auf den Verantwortlichen rumzuhacken, dem Marc Kuhlmann irgendwelche Vorwürfe zu machen und den Nächsten zu verbrennen. Auch er macht das wahrscheinlich, soweit ich weiß, ehrenamtlich. Ich meine, er stellt seinen Namen dafür her, er engagiert sich, er versucht was zu machen, hat gegen Rumänien, wie ich der Überzeugung bin, auch wirklich mit einer guten Taktik versucht zu agieren. Jetzt muss man aber einfach sagen, dass wir natürlich gegen Mannschaften antreten in diesem Wettbewerb, die sich professionell vorbereiten können. Rumänien hat 2 Wochen lang in Sustorn ein Trainingslager abgehalten unter Top-Bedingungen. Da trainieren sonst Mannschaften wie Monaco Sevens, wie Topka 14 Mannschaften wie Clermont, Brief, Po, all die bereiten sich dort vor. Und Deutschland trifft sich eben am Wochenende in der Jugendherberge. So. Und das ist halt auch etwas, da muss man Trainer in Schutz nehmen, da muss man die Spieler in Schutz nehmen. Das sind zum großen Teil Amateure, die sich Urlaub nehmen. Und ja, das ist einfach, Leute in Schutz nehmen. Ich glaube, die haben alle ihr Bestes gegeben. Und was in der Vergangenheit ist, ist jetzt eh egal. Wir müssen nach vorne schauen als Verband. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc.
Ja, ich glaube, es kommt jetzt wirklich drauf an, weil ich glaube, also ich stimme dir vollkommen zu, dass man diese strukturellen Veränderungen in den letzten Jahren verpasst hat. Aus welchen Gründen auch immer. Möchte da jetzt auch gar keinen Grabenkrieg aufmachen, wobei ich glaube, dass viele Leute wissen, wie oder meine Meinung zu dem ganzen Thema durchaus kennen. Aber ich möchte jetzt keinen Grabenkrieg aufmachen. Aber ich meine, es gibt ja viele Abwägungen, die getroffen werden müssen. Ich meine, die Schweiz haben 2 Spieler in der Pro Ligue 2 und dazu eben den einen oder anderen Profi und viele Halbprofis mit Genf in der 4. potenziell 3. französischen Liga. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass es die heimische schweizerische Liga mehr oder weniger bedeutungslos gemacht hat. Nicht, dass die Schweizer Liga vorher irgendwie eine groß relevante Liga war, aber auch auf Schweiz-Niveau hat das die Liga sehr, sehr nebensächlich gemacht. Und da gibt es ja durchaus verschiedene Meinungen zu. Ich meine, der Rugby Europe Super Cup hat auch seine Probleme. Ist in sehr, 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 sehr kurzem Jahr mit nicht unbedingt den besten Bedingungen immer und auch sehr defizitär für die teilnehmenden Verbände. Ob man das Problem jetzt löst, indem man Calvisano und Rovigo mit reinnimmt und Barcelona Rugby oder was auch immer dann aus Spanien dazukommt, ich weiß nicht, ob das wirklich die Lösung ist, weil der Rugby Europe Shield oder wie das auch mal hieß dann damals, war ja auch nicht so viel erfolgreicher. Persönlich, also ich meine, es ist natürlich immer so diese Frage, wir haben, glaube ich, oder ich habe großes Vertrauen in die amtierenden Menschen im Rugby-Bundesliga-Ausschuss, dass sie dort ein gutes Konzept haben. Die Frage ist natürlich, ob man sagt, okay, wir haben mit Aachen Vereine in den Niederlanden, die eine deutlich bessere Liga haben. Wir haben mit Saarbrücken einen Verein, der zumindest schon mal in Frankreich aktiv ist. Ist das auch eine Option zu sagen, man setzt viel auf diese Karte und versucht den Verein zumindest, versucht einen deutschen Vertreter irgendwo zumindest irgendwie in die 4., 5. Liga zu kriegen?
Ja, ist natürlich auch so eine Frage. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das kein gutes Konzept, einfach weil Deutschland, es ist so groß, es müsste eigentlich so viele Jugendspieler geben, die man ausbilden könnte zu einem ordentlichen Niveau, dass man es schafft, eine ordentliche Liga mit 10 Vereinen zu haben. Und vor allen Dingen, wenn man eben auch Regeln implementiert, die Leute, die Vereine dazu zwingt, in Deutschland ausgebildete Spieler, die für die Nationalmannschaft spielberechtigt sind, spielen zu lassen. Natürlich kann man jetzt nach Saarbrücken gehen, aber hätte man das gleiche Problem, was man auch in Heidelberg hätte, wenn man, dass man sich einfach zu sehr auf einen Standort konzentriert. Ja. Und dafür ist Deutschland zu groß. Also ich glaube, wir können nicht den Weg gehen wie die Eidgenossen, ja, die eben ein Land haben, was dann noch etwas kleiner ist als Deutschland, sondern wir müssen uns versuchen, eine eigene nationale starke Liga zu haben, mit natürlich allem, was man so im internationalen Vergleich bekommen kann, an Testspielen etc. oder eben auch so einem dieser Cup-Mannschaft, die du angesprochen hast. Aber jetzt zu sagen, wir verlagern alles nach Saarbrücken, an die französische Grenze, ist dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben, wenn du mich fragst.
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, weil wir haben ja alle berechtigterweise die, was ist alle, also in Norddeutschland oder in der nördlichen Hälfte die Konzentration auf Heidelberg sehr scharf kritisiert, und es wäre dann ja nur Version 2.0. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht ein funktionierender Plan B sein könnte.
Ja, auf jeden Fall für Saarbrücken, also für die wäre es gut. Wenn ich die wäre, würde ich es auf jeden Fall so machen. Oder machen sie ja auch schon so.
Na gut, also Saarbrücken sind ganz unten in der französischen Rugby-Pyramide, wenn ich es richtig gesehen habe, sind sie in der Regional 3.
Also das ist hart, das ist echt hart. Das ist ja richtig hart. Spielen die da überhaupt Rugby oder?
Auf der anderen Seite muss man natürlich in Fairness sagen, Genf hat auch da unten angefangen.
Ja, ja.
Also die hatten, also ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt, also wir werden da jetzt sowieso nicht zu einer Lösung kommen, aber
doch, jetzt hier in diesem Podcast kommt der Generalplan und dann wird alles besser.
Ich finde es, kommt halt darauf an, wie viel Vertrauen man tatsächlich in die Zukunft der Bundesliga hat. Und ich muss ganz offen sagen, mit den aktuellen Akteuren habe ich jetzt tatsächlich Vertrauen darin. War vorher nicht unbedingt der Fall, aber ob die Vision funktioniert oder nicht, zumindest hat man eine Vision. Und auch das ist ja schon mehr, als man über den deutschen Rugby in den letzten Jahren sagen konnte. Daher bin ich zufrieden.
Ja, was mir auch wichtig ist, dass man, also ich war, das will ich noch einfach sagen, weil mich das so aufgeregt hat, da war ich in den Facebook-Kommentaren, das ist ein großer Fehler, aber da war ich in den Facebook-Kommentaren nach dem Deutschland-Schweiz-Spiel, und was man da wie mal gelesen musste, da habe ich mir gedacht, also wirklich, da will jetzt irgendjemand erklären, was modernes Rugby ist. Und ich gehe auf das Profil und denke mir, ja, du weißt ganz bestimmt, wie modernes Rugby funktioniert. Ja, dass man sich da der ein oder andere vielleicht auch mal zurückhält und sein eigenes Wissen da nicht maßlos überschätzt, weil das ist einfach nur peinlich. Also wirklich, seid Rugby-Fans, guckt gerne Rugby, aber ich glaube, wir wissen alle nicht, was perfektes Rugby ist, oder und dann da auf den Leuten rumzuschlagen und denen sonst was vorzuwerfen, das ist einfach nur. Also ich war kurz davor, selbst einen Facebook-Kommentar zu schreiben, und das mache ich, also habe ich mit meinem Leben noch nie getan, ja, dass ihr da mal einen kleinen Einblick in meine Gefühlswelt bekommt, weil ja, ist einfach unverschämt, weil die Leute haben halt einfach keinen Plan. Also genauso wenig wie wir. Wir sind nicht im Team, wir wissen nicht, was da vorgefallen ist. Wir kennen die Verbandsstrukturen alle nicht in- und auswendig. Dass man unzufrieden ist, kann ich verstehen, aber so persönliche Angriffe gegen das Trainerteam oder Spieler, das ist einfach nur stillos, wenn man mich fragt, persönlich.
Persönliche Angriffe müsste ich jetzt aber sagen, oder müsste ich, wenn ich sagen würde, dass eine Sache ist, über der ich drüber stehe. Wir kommen noch zum guten Abschluss an eine Personenkonstellation und eine Vereinskonstellation, über die wir in diesem Podcast schon viel geredet haben. Angefangen mit Jean-Baptiste Aldiger, denn wir haben vorletzte Folge schon mal darüber gesprochen, was für ein Kader die da in Nizza fürs nächste Jahr in der dritten Liga eigentlich zusammenbauen. Und sie haben noch einen draufgesetzt. Brice Dulin ist wohl mehr oder weniger offiziell.
Brice Denis.
Die Memes waren schon echt klasse, muss man den Pferden sagen. Und auch Toloupe Faletau könnte nach Nizza wechseln, wobei er noch mit einigen französischen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Zumindest Grenoble haben sich schon mal hier dazu verleiten lassen, das zu dementieren. Also eigentlich würde ich fast damit rechnen, dass sie der nächste in Grenoble
unterschreibt. 3 Jahresvertrag, das Ding ist durch.
bei dem Dreijahresvertrag, wie alt wäre er dann? 45? Also 35 ist er, glaube ich, in jedem Fall. Aber ja, auch er könnte noch nach Nizza kommen, aber Brice Hollin ist wohl mehr oder weniger offiziell. Man darf mittlerweile, glaube ich, schon berechtigte Fragen stellen, ob das Ganze, wie gesichert die Finanzierung von Nizza in den nächsten Jahren ist. Es sieht nach einem stark defizitären Jahr aus, was da auf den Verein zukommt. Müssen wir mal schauen. Und um in der ganzen Ecke zu bleiben, in dem Fall eher menschlich, gab es noch einen Zwischenfall beim letzten Spiel von Biarritz, denn der Verein ist ja seit einiger Zeit in politisch schwierigen Händen. Aktuell ist Mitinvestor des Vereins Pierre-Edouard Sterrin, ein rechtsextremer Milliardär, was man letzten Endes ja auch über die Familie Gav sagen könnte, wenn sie denn Milliardäre wären, aber ich glaube, sie sind nur Multimillionäre, die faulen Säue. Und Sterrin hat in den Räumen in der Tribüne des Vereins eine Konferenz eines rechtsextremen Thinktanks veranstaltet. Die Fanclubs des Vereins haben daraufhin antifaschistische Spruchbänder beim letzten Heimspiel hochgehalten, was der Verein und der Sicherheitsdienst sofort haben entfernen lassen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, denn die Vorwürfe der Fanclubs kann ich ja sehr, sehr nachvollziehen, nicht nur weil Faschos Kacke sind, aber gerade bei einem baskischen Verein ist das ja doch mal doppelt schwierig. Auch ja, wenn es hauptsächlich auf der in Anführungszeichen spanischen Seite war, aber dort hat die Diktatur sehr stark versucht, die baskische Sprache und Kultur auszumerzen. Und dass man da Ängste hat, dass sich das wiederholen könnte, ist sehr, sehr berechtigt, vor allem wenn man nach Perpignan guckt, wo die rechtsextreme Regierung direkt angefangen hat, die katalanische Identität der Stadt rauszustreichen, Stadtslogan geändert von die katalanische Stadt in die muntere Stadt und hat vom Rathaus die katalanische Fahne abhängen lassen. Als man, auch wenn sie mittlerweile wieder hängt, aber auch nur nachdem Fangruppen von USAP von allen anderen denkmalgeschützten Gebäuden der Stadt die katalanischen Fahnen geklaut haben und gesagt haben, die kriegt ihr erst wieder, wenn die vom Rathaus wieder hängt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, aber ich sag mal, jetzt mal von allem Politischen mal abgesehen, ist ja das, was den französischen Rugby ausmacht, dass wir diese vielen verschiedenen Kulturen haben, die da zusammenkommen und ihre Vereine unterstützen und dass wir das doch auch im Ansinnen des französischen Rugbys gerne weiter feiern würden, dass dort die baskischen, katalanischen, bretonischen, normannischen Vereine gegeneinander antreten. Aber das ist vielleicht der kleine politische Ausflug zum Ende dieser Folge.
Jetzt ist Marc auch happy. Ein Statement gesetzt.
Wenn ihr auch ein Statement setzen wollt, dann schreibt uns doch, ob ihr das Stade Sarrois in den nächsten 10 Jahren in der Top 14 sehen wollt. Entweder auf Instagram an Bleu Blanc Rugby Pod oder eine E-Mail an info@bleublancrugby.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ansonsten kommen wir in der kommenden Woche wieder mit fast regulärem französischen Rugby-Content auf euch zurück. Oder zu euch zurück, vielmehr.
Ja, versprochen. Bis dahin. Schöne Woche und bis zum nächsten, bis zur nächsten Folge, oder? Macht's gut. Tschüss.
Ja. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.